Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit Christian Röhl. Der Anlageexperte analysiert den Aktienmarkt seit vielen Jahren. Er betreibt den Blog Dividendenadel und hat einen Bestseller zum Thema geschrieben. Röhl beobachtet, wie seit der Corona-Krise viele Menschen plötzlich anfangen, in Aktien zu investieren. Gleichzeitig gibt es Startups, die es ermöglichen, per Smartphone sehr einfach zu investieren und das zu geringen Gebühren. Ein prominentes Beispiel ist die amerikanische Trading-App Robinhood, die mit mehr als 11 Milliarden US-Dollar bewertet ist. Was hält er von dem Trend der Neo-Broker? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Exporo. Das Hamburger Fintech ist der Marktführer für digitale Immobilieninvestments. 25.000 Anleger haben ihr Geld bereits bei Exporo investiert. Schon ab einem geringen Geldbetrag kann sich jeder an ausgewählten Immobilienprojekten beteiligen und erhält dafür bis zu 6% Zinsen. Je nach Anlagehorizont können sich Investoren zwischen zwei Produkten entscheiden. Entweder sie beteiligen sich an einer professionellen Projektentwicklung oder an vermieteten Immobilien. Eine Besonderheit: Die Anteile der vermieteten Immobilien können sie über die Exporo-Handelsplattform verkaufen. Neukunden können sich kostenlos auf exporo.de/ffwd anmelden und erhalten als Finance Forward Hörer einen Willkommensbonus von 100 Euro. Der Gutscheincode lautet FFWD100. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Hallo, Herr Röhl.
Hallo.
Herr Röhl, das Interesse am Investieren ist im Grunde seit Beginn der Corona-Krise sehr stark gestiegen. Wie haben Sie das in diesen Wochen und Monaten jetzt wahrgenommen?
Ja, ich kann das nur bestätigen. Also ich sehe das auf allen sozialen Plattformen, auf denen ich so aktiv bin, insbesondere Instagram, wo ja viele, viele junge Anleger tätig sind. Das Interesse ist spürbar
gestiegen. Wie merkt man das auf Instagram?
Ja, man merkt es einfach daran. Also wenn man so Finanzcontent bereitstellt, es werden einfach mehr Follower und es werden auch mehr Fragen. Und das ist natürlich auch schön, weil man ist ja, wenn man lange Zeit in diesem Markt tätig ist, auch schon in Situationen gewesen, wo man eigentlich manchmal gar nicht so gern gesagt hat, dass man im Finanzbereich was macht. Man hat sich dafür eher schämen müssen, komisch angeguckt. Aber ich finde das toll, dass junge Menschen die Börse entdecken.
Was kommen dann bei Instagram so für Fragen?
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Viele fragen zunächst mal nach dem richtigen Einstieg, was Finanzbildung angeht. Also ich bin auch sehr froh, wie viele doch fragen nach dem Buch, was man gelesen haben möchte. Also die Lust auf Informationen ist sehr groß.
Das heißt, Sie machen dann gleich ein bisschen Werbung für Ihr Buch,
oder? Ja, ich mache natürlich Werbung für mein Buch, aber genauso gut Werbung für das Buch von Gerd Kommer. Für diejenigen, die wirklich dann mal so sich mit dem Thema Aktien beschäftigen wollen, bin ich nach wie vor der Meinung, dass die Bücher von Peter Lynch ganz, ganz großartig sind. Es gibt natürlich dann auch diejenigen, die fragen, ja, was sagen Sie jetzt zu Apple oder steigt Tesla weiter? Das sind dann immer so Sachen, da habe ich so einen Standardspruch, dass ich dazu eben nichts sagen kann, weil es darum auch nicht geht. Aber ich muss sagen, ich bin grundsätzlich schon gerade, also was jetzt meine Followerschaft angeht und auch die Accounts, die ich so beobachte, sehr, sehr positiv darüber, dass das alles von den Fragen mehr Substanz hat als beispielsweise vor 20 Jahren, wenn sie da ins Taxi eingestiegen sind an der Börse in Frankfurt, die Fragen, die man da gekriegt hat, sollen wir jetzt das kaufen, sollen wir das kaufen, also die waren deutlich platter als die Diskussionen, die man heute in manchen sozialen Netzwerken hat.
Was empfehlen Sie da als erste Schritte?
Also das erste Schritt ist natürlich Wissen aneignen, dass man grundsätzlich sich mit der Funktionsweise mal von Aktien auch versus Anleihen beschäftigt hat, um da reinzukommen. Und dann ganz, ganz wichtig, machen. Ne? Einfach mal anfangen. Nicht endlos herum theoretisieren, welches Depot ist jetzt das Beste. Und wenn dann auch die Entscheidung gefallen ist, okay, also ich fange mal an mit dem Sparplan auf den MSCI World, das ist immer so der Klassiker, damit sind auch viele als Einstieg super bedient, dann nicht noch 3 Wochen damit zu verbringen, den richtigen MSCI-Fonds herauszufinden. Also wenn man da einen Fonds aus den Volumencharts hat, ja, so einen der 5 größten, da kann man nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Das, was man dann wirklich falsch machen kann, ist da ewig rumtheoretisieren und dann oder vielleicht einen zu kaufen und eine Woche später merkt man, Mensch, jetzt gibt's einen neuen, der hat 0,03 Prozentpunkte weniger Kosten und dann switcht man das alles wieder um. Das ist vertane Zeit, vertane Energie und kostet natürlich dann auch Geld.
Das ist eigentlich schon eine ganz gute Überleitung zu unserem ersten größeren Thema, und zwar die Trading-App Robinhood, die in den USA ja seit Monaten sehr, sehr viele Nutzer gewinnt, mehrere Millionen seit Anfang des Jahres, und vor allem so ein bisschen so einen spielerischen Ansatz verfolgt. Da gibt es zum Beispiel Konfetti, wenn man irgendwie eine Aktie gekauft hat. Wie beurteilen Sie das?
Ja, Gamification nennt sich das Ganze, glaube ich. Ja, also dieses Spielerische, für mich halt sehr schwierig zu fassen, weil als ich meine ersten Aktien kaufte, musste ich noch mit dem Fahrrad zur Sparkasse radeln und meine Mutter musste das anschließend freigeben, weil ich nicht volljährig war. Insofern, diese gesunkenen Barrieren sind natürlich einerseits ein Vorteil. Andererseits darf es nicht so weit kommen, dass man die Distanz zu dem verliert, was man da macht. Denn es ist am Ende eben kein Videospiel, sondern es ist das eigene Geld. Und wenn man da gerade so gelangweilt irgendwie in der Bushaltestelle sitzt, plötzlich irgendein Newsletter aufpoppt, Tesla ist jetzt noch heißer oder irgendeine Wasserstoffaktie ganz neu an die Börse gegangen. Und man denkt sich, hey, zack, ja, eben kurz 3 Klicks und einmal gewischt und schon ist die Aktie drin. Es ist halt reales Geld. Und wenn das schief geht, ist das reale Geld weg. Und das muss man dann erstmal wieder verdienen. Da braucht es eine gesunde Distanz, weshalb ich mich manchmal frage, ob man nicht doch am Desktop, also wenn man es am Computer macht und nicht so aus der Lebenssituation heraus, das ein bisschen besser reflektiert. Man muss sich zumindest an dieser Stelle sehr stark disziplinieren.
Ist es nicht im Grunde genommen auch so ein bisschen der Widerspruch oder die Problematik dieses neuen Interesses, das ist ja im Grunde genommen, man will ein bisschen zocken eigentlich, oder? Viele wollen ja irgendwie in die App gucken, dass was passiert. Und das, was sinnvoll ist, ist ja dann erstmal langweilig. Man parkt regelmäßig Geld, investiert in ETFs, guckt vielleicht gar nicht so oft rein. Wie löst sich dieser Widerspruch auf?
Ja, das war sicherlich ein Thema. Insbesondere während des Lockdowns für manche Anleger. Es war ein bisschen langweilig. Man hatte plötzlich Zeit, man hatte keine anderen Vergnügungen mehr, weil zum Beispiel noch Sport gab es nicht, Sportwetten gab es nicht, viele Freizeitaktivitäten waren nicht da, man hatte aber vielleicht Geld, man hat mal ein bisschen Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen, dann denkt man, okay, ich versuche das mal, die Hürden sind wie gesagt sehr gering. Aber wenn man zocken will, ja, kann man das natürlich mit einem Teil vom Vermögen machen. Ja, wenn man als junger Mensch 5.000 Euro hat, dann ist das natürlich schon mal viel Geld. Dann sollte das ein Notgroschen sein. Das soll natürlich auch eine Basis fürs Vermögen sein. Ja, und wenn man jetzt damit meint, man muss mit 500 Euro zocken, bitteschön, es sind 10%. Jeder weiß selbst, wie hart er für dieses Geld gearbeitet hat. Wenn er bereit ist, die 500 Euro zu riskieren, fein. Ganz wichtig ist, wenn die dann weg sein sollten, sollte man nicht dann nachlegen und sagen, okay, jetzt nehme ich nochmal. Dann ist man nämlich genauso wie die Typen, die dann im Spielcasino oder am Dattelautomat am einarmigen Banditen die Kohle durchbringen. Und gleichzeitig, wenn es gut läuft, das ist ja das, was passiert ist. Ja, viele sind während des Lockdowns reingekommen, gerade in den USA bei Robinhood, und haben in kürzester Zeit, wenn man da ja auch gehebelt mit Optionen alles machen kann, aus relativ kleinem Geld große Vermögen gemacht, dass man sich dann nicht gleich für den geilsten Investor aller Zeiten hält. Also diese Überschätzungsgefahr ist immens.
Wenn man jetzt sozusagen so ein bisschen auf den Finanzmarkt insgesamt guckt, inwiefern denken Sie, dass diese Entwicklung auch quasi ja Aktien wie Tesla in die Höhe treibt oder Apple, Amazon, die ja in dieser Zeit sehr stark auch durch Retail-Investoren getrieben wurden?
Ja, man darf natürlich nicht unterschätzen, wir reden hier über Unternehmen, Apple, da 2 Billionen, Tesla, 3-stelliger Milliarden-Market-Cap. Man sollte jetzt die Power von Retail-Investoren nicht unterschätzen. Aber da braucht's auch noch ein paar andere Spieler. Das kann natürlich immer mal wieder so tageweise passieren oder stundenweise. Man hat das mal bei Robinhood früher ganz gut sehen können, als die Daten noch offen waren, stündlich, was da gekauft wurde. Wenn natürlich 40.000 Robinhood-Anleger sich in der ersten Handelsstunde an der Nasdaq entschließen, jetzt kaufen wir mal Tesla, hat das natürlich schon einen Impact. Das gerade bei kleineren Aktien ist es sicherlich auch noch stärker, aber man sollte
jetzt Kodak war ja so ein anderes.
Ja, Kodak natürlich bei so gewissen Wasserstoffaktien. Es gibt ja auch immer Sachen, die mal ganz kurz gehypt sind. Diese Nikola beispielsweise, ja, das kommt dann rein. Da ist es sicherlich sehr, sehr deutlich. Aber bei diesen Megacaps wie Apple, da stecken natürlich schon andere Faktoren dahinter. Insbesondere natürlich auch der Faktor der ETFs. Denn alles Geld, was in ETFs kommt, auf auf den S&P 500 oder auf den MSCI World, geht natürlich schon direkt zu einem gewissen Teil immer in die Apple-Aktie, immer in die Microsoft-Aktie. Insofern ein Run auf ETFs, die kapitalisierungsgewichtete Aktien abbilden, führt natürlich dazu, dass der Aufschwung und der Run in diesen Aktien sich weiter verstärkt. Hm.
Das heißt aber, um das nochmal zusammenzufassen, Sie sehen jetzt noch keinen riesigen Einfluss der Robinhood-Trader auf den Gesamtmarkt.
Ja, partiell natürlich, wie gesagt, kurzfristig und bei gering kapitalisierten Aktien, bei solchen Hype-Situationen wie Kodak da auf jeden Fall. Ansonsten schwimmen sie mit und sorgen natürlich dafür, dass sich das auch durch soziale Netzwerke immer weiter verbreitet und es zieht immer neue Anleger. Die Bewegung wird dann natürlich stärker.
Welche Verantwortung sehen Sie da bei den Tech-Anbietern wie Robinhood, dass man einerseits diese Hürden niedrig macht, aber auf der anderen Seite ja auch eine Verantwortung hat, dass die Menschen irgendwie verstehen, was sie da eigentlich kaufen?
Ja, also die Verantwortung, das ist natürlich immer so ein Ding. Da muss man meiner Ansicht nach sehr, sehr genau unterscheiden. Verführe ich Leute an dieser Stelle zum Zocken oder helfe ich ihnen dabei, auf demokratische Art und Weise Barrieren zu senken und ihr Geld anzulegen? Das ist ein Spannungsfeld. Zunächst mal gilt für denjenigen, der einfach Geld anlegt, insbesondere ETFs und Aktien, also alles, was jetzt nicht gehebelt ist, das Eigentum ja auch verpflichtet dazu, sich zu informieren, was man da macht. Das sollte man von einem mündigen Bürger eigentlich erwarten können. Bei Robinhood gibt es natürlich zusätzlich die Möglichkeit, Optionen zu handeln. Das ist natürlich auch das, womit Robinhood nach den Zahlen, die sie vorgelegt haben, das meiste Geschäft wirklich macht, weil da ist auch mehr Marge dran als im reinen Aktiengeschäft. Noch mehr Marge, muss man aus Sicht von Robinhood sagen. Und da bin ich natürlich schon der Meinung, wäre immer, wo überdurchschnittliche Verlustrisiken da sind, auch eine entsprechende Limitierung notwendig. Hm. Soweit sind wir jetzt zum Glück in Deutschland auch nicht.
Ja, Sie haben das Geschäftsmodell gerade schon angesprochen. Bei Robinhood funktioniert das ja so, dass Sie den Order Flow an sogenannte Market Maker verkaufen. Das wird ja in den USA sehr kontrovers diskutiert. Wie beurteilen Sie diese Praxis?
Na, es ist ein Geschäftsmodell und Anleger sollten das einfach kennen. Das ist das, was ich eben sagte, ja. Eigentum verpflichtet und wenn ich Geld habe und Geld anlege, sollte ich in der Lage sein, dass ich mich auch darüber informiere, was passiert dort mit meinem Geld. Ich persönlich als Anleger habe bei vielen Aktien und bei vielen Investments gerne die Wahl des Handelsplatzes, bei manchen kann ich es ja auch einfach vergleichen. Da ist es dann auch erfahrungsgemäß nicht so relevant, weil die Aktien groß genug sind, wo man jetzt gerade aktiv ist. Aber man sollte sich als Anleger einfach dieses Problems bewusst sein. Und man sollte natürlich auch wissen, there is nothing like a free lunch. Das heißt also, es gibt nichts umsonst. Wenn mir ein Broker sagt, hey, du kannst bei mir umsonst handeln, dann muss bei jemandem, der Geld hat, der muss das Geld ja irgendwie bekommen haben. Die meisten Menschen haben ihr Geld nicht im Lotto gewonnen. Da muss es irgendwo Klick machen, aha, der bietet mir eine Leistung und ich muss nicht dafür zahlen. Woran verdient der denn jetzt eigentlich und zahle ich hier vielleicht indirekt? Ich meine, das ist doch immer so, wenn man was umsonst bekommt. Man kriegt nichts geschenkt. Und das ist immer schön, wenn man sagt, ja, die Verantwortung, man muss die Anbieter da an die Kandare nehmen. Ich würde zunächst auch mal sagen, man muss auch mal die Leute an die Kandare nehmen und die Leute an ihre Verantwortung für das eigene Geld erinnern.
Hm. Wenn man dieses Bild jetzt auf Robinhood überträgt, wo sagen Sie, bezahlen da die Leute? Weil Robinhood argumentiert ja, dass die Anleger trotzdem gute Preise kriegen.
Ja, das muss man im Einzelfall sich anschauen. Also ich kann eben nicht bei Robinhood handeln, kann dort kein Konto aufmachen als Deutscher. Ich kenne die deutschen Flatbroker und da kann ich das wirklich immer nur im Einzelfall sagen. Manchmal bei hochkapitalisierten Aktien sind die Preise gut und manchmal sind die Preise einfach jenseits von gut und böse. Da muss ich aber sagen, das gilt auch für gewisse börsliche Handelsplätze. Das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung.
Hm. Das heißt, Sie empfehlen da, dass man quasi mehrere Broker quasi auch hat, um die Auswahl sowieso schon zu haben.
Ja, also grundsätzlich bin ich ja ein Freund von Diversifikation. Und wenn ich streue nach Aktien, nach Währungsräumen, nach Branchen, dann ist ja klar, dass ich mein ganzes Geld einer Bank anvertraue. Ja, also da geht es nicht nur um Themen wie Einlagensicherung, sondern da geht es natürlich auch darum, technische Zugänge. Wir haben das manchmal erlebt, dass bei Discount-Brokern, egal ob jetzt Flattrade oder einfach normaler Online-Broker, technische Zugänge meinen ganzen Tag nicht geklappt haben. Wenn ich dann ausgerechnet gerade etwas machen möchte, entweder verkaufen möchte oder vielleicht auch eine Chance nutzen möchte am Markt, ist es natürlich ganz gut, die Auswahl zu haben. Und ansonsten natürlich grundsätzlich, bevor ich irgendetwas kaufe, Preise vergleichen. Aber das machen wir doch auch sonst im Leben. Ja, keiner geht einfach so in den Laden und kauft den Preis, den man geboten kriegt, sondern da macht man Preisvergleich, geht zu Idealo und guckt mal, was kostet das Ganze bei Amazon. Also ich meine, warum nimmt man dann einfach den Preis, den mir ein einziger Broker für eine Aktie zeigt? Da kann ich doch auch genauso. Ja, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, das weiß man aber aus dem privaten Leben, kostet immer Geld. Ja, das ist so. Das ist auch das Gleiche. Nicht nur der Bequemlichkeit, der Handel am Wochenende, ja, oder feiertags oder außerhalb der normalen Börsenzeiten. Das muss auch klar sein. Wenn ich hier in Berlin nachts um 1 Uhr der Meinung bin, jetzt muss ich nochmal irgendwie ein Ben & Jerry's kaufen und ich gehe in Späti, da ist klar, dass ich das ohnehin teure Ben & Jerry's im Späti nochmal mit 30% Aufschlag zahle, weil ich zahle dem einfach eine Prämie dafür, dass der so fleißig ist und nachts um 1 Uhr, wenn ich auf dem Sofa liegen will, seinen Laden aufmacht. Und genauso ist es auch bei Aktien, muss mir doch klar sein, wenn ich im Sonntagshandel irgendwo was erwerbe, dass ich dann mehr zahle, weil der Händler doch für sich alle Risiken rauspreist und außerdem den Service bezahlt haben möchte. Folglich kann ich mir überlegen, ob ich das machen will. Ich persönlich bin da grundsätzlich nicht bereit für.
Lassen Sie uns jetzt nochmal ein bisschen auf die deutschen Anbieter, die Sie sich auch mal angeguckt haben, zu sprechen kommen. Da gibt es ja zum Beispiel Trade Republic, Gratis Broker, Scalable Capital hat kürzlich mit einem ähnlichen Angebot gestartet. Allerdings machen die nicht wie bei Robinhood, verkaufen sie nicht den Orderflow und es gibt jetzt auch kein Konfetti. Wie finden Sie die einzelnen Angebote?
Ja, also man merkt schon, wir sind als Deutsche da noch ein bisschen nüchterner. Ja, ansonsten gibt's unterschiedliche Geschäftsmodelle. Wir haben hier natürlich dadurch, dass man sich auf einen Handelsplatz in der Regel konzentriert, die Situation, ich gebe Freiheit auf als Anleger. Das ist egal bei einem hochliquiden Anleihen, also ein MSCI World ETF oder ein S&P 500 ETF.
Also einfach super viel gehandelt.
Ja, kann ich halt überall zu guten Konditionen handeln. Da ist jetzt auch nicht wichtig, ob ich jetzt einen Handelsplatz oder 10 habe. Wobei ich es natürlich immer überprüfen sollte im Einzelfall in der entsprechenden Situation und natürlich auch die entsprechende Börsenzeit beachten sollte. Ne? Ein S&P kauft man eben nicht morgens in Deutschland, weil da gibt es keinen Referenzmarkt. Aber bei spezielleren Aktien, auch bei Aktien, die gerade vielleicht irgendwie heiß sind, ist das natürlich schon ein Thema. Da sollte man sich da entsprechend genau informieren. Insgesamt finde ich es aber gut, dass es da alles hier in Deutschland ein bisschen seriöser zugeht und dass wir vor allen Dingen bislang hier nicht diesen Optionshandel haben.
Was ist genau das Problem, wenn man das morgens kauft?
Ja, eine Börse ist ja morgens, ist die US-Börse noch nicht offen und ich habe also dementsprechend keinen Referenzpreis für den S&P 500. Es gibt also dann Indikationen, die von Händlern gestellt werden und auch von Banken teilweise berechnet werden. Aber diese Indikationen, die ein Händler stellt, die berücksichtigen natürlich zunächst mal das Risiko des Händlers, dass er sich später dann auch zum entsprechend guten Preis wieder eindecken kann. Das heißt, es macht keinen Sinn, Aktien dann zu kaufen, wenn der entsprechende Referenzmarkt geschlossen ist.
Das Versprechen dieser neuen Anbieter ist ja im Grunde genommen, dass man es ja super einfach macht. Wenn Sie jetzt sagen, okay, man muss trotzdem wieder vergleichen, sich gucken, was sonst passiert, ist ja am Ende das Produktversprechen wieder hinfällig, oder?
Wenn man wirklich einen guten Preis haben möchte und vor allen Dingen sich vergewissern möchte, dass der Preis gut ist, ist dem so. Aber das ist doch genauso bei Amazon auch. Ja, viele gehen, egal was sie kaufen, immer gleich zu Amazon. Ja, und wenn sie da sehen, okay, bei Amazon Prime steht das Ding für x Euro, ja, dann ist das fein. Manchmal kriegt man bei anderen Anbietern die Sache günstiger. Das ist einfach so für diese Bequemlichkeit hier, One-Stop-Shop, ein Klick und durch und das Ganze am nächsten Tag geliefert, alles aus einer App bei Amazon. Das ist häufig sehr, sehr günstig, aber manchmal zahle ich auch mehr, als wenn ich ein bisschen Research da reinstecke und gucke, na, vielleicht gibt es das bei dem Shop noch günstiger. Das ist genauso wie früher, als man noch verreisen durfte. Ne? Beim Reisebuchen, bei Booking habe ich alles immer so kompakt drin und ist ganz einfach verpackt und ich muss nur mit einem Klick. Aber vielleicht habe ich es auf der Website des Hotels günstiger oder ich kriege noch ein Frühstück drauf. Das ist halt die Frage, wie viel ist man bereit zu geben? Und es ist nur wichtig bei diesen Gratis-Brokern, ne? Umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben und man entweder akzeptiert man das, dass man irgendwas zahlt, man kann auch sein, dass einem das völlig egal ist, aber dann sollte man nicht, wenn es schief geht, sagen, nur der Broker ist in der Verantwortung. Ja, das ist aber auch alles nichts Neues im Banking. Das ist das Gleiche wie beim Girokonto. Ja, Banken haben ja ihren Kunden seit 25 Jahren erklärt, das Girokonto muss kostenlos sein. Folglich hat jeder Kunde inzwischen das Gespür dafür verloren, dass ein Girokonto, sprich die Teilnahme am Geldverkehr, auch ein Wert ist, ne, dass man vielleicht auch bezahlen könnte. Warum haben Banken das gemacht? Weil sie dem Kunden das Geld an anderer Stelle aus dem Kreuz leihen wollten. Dummerweise durch Digitalisierung, durch Wettbewerb, durch Regulierung funktioniert das nicht mehr so wie früher. Und jetzt kommen sie wieder mit den Gebühren. Aber für einen Kunden musste doch klar sein, nichts ist umsonst, auch nicht das Girokonto. Mhm.
Wenn man sich jetzt nochmal sozusagen die Aktionäre in Deutschland anguckt, dann ist es ja seit Jahren eigentlich stagnierend, geht mal ein bisschen halbe Million runter, halbe Million hoch. Glauben Sie, dass Corona jetzt so eine Art Turning Point ist, dass die Leute wirklich langfristig sich damit beschäftigen oder geht das, wenn jetzt die Märkte sich wieder beruhigen, auch wieder runter das Interesse?
Ja, die Zahlen, die man jetzt schon mal so zwischenzeitlich bekommen hat, zeigen, dass wir mehr Aktionäre haben, dass wir auch mehr Investoren haben. Also insbesondere, wenn man auch mal schaut, wie die Fondssparpläne zugenommen haben, die ETF-Sparpläne, da haben wir schon ein neues Niveau erreicht. Und ich glaube, dass gerade dieser Bereich der ETF-Sparpläne nachhaltig sein wird. Denn nach allem, was ich mitkriege, sind die Anleger, die sich wirklich dann für einen solchen ETF-Sparplan entscheiden, da herangegangen mit einem gewissen Anspruch an finanzielle Bildung, haben sich informiert, haben eine bewusste Entscheidung getroffen und wollen das durchhalten. Es sind viele junge Anleger, bei denen das, wie man heute so schön sagt, Mindset, einfach genau auch auf diese Langfristigkeit ausgelegt ist. Was bei denen ist, die jetzt spektakulär traden, zocken, Aktien drehen, das ist ja so die andere Ecke, sind diejenigen, die natürlich den Brokern auch viel lieber sind, na, weil die produzieren natürlich Trades und damit dann auch Rückvergütung oder selbst ne, nach dem Prinzip Kleinvieh macht auch Mist ausreichend Gebühren. Das weiß ich nicht. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie diese Aktien, die von diesen Anlegern ins Visier genommen werden, sich denn weiterentwickeln. Hm.
Sie meinen so Fall Wirecard, ob sich dann noch mehr Leute die Finger verbrennen? Das wäre ja so eine klassische Retail-Aktie auch.
Ja, Wirecard war eine Retail-Aktie, wobei eigentlich eher so eine Religionsaktie schon. das waren jetzt auch gar nicht nur so die jungen Anleger, da waren natürlich auch einige mit dabei, aber da waren natürlich auch viele Ältere dabei, die dann gedacht haben, hey, das ist jetzt die super Value-Chance. Leute, die schon auch seit Jahren auf diesen Hauptversammlungen waren, die haben dann nochmal nachgelegt. Ja, das ist ein ganz eigener Fall, aber es gibt natürlich dann auch Leute, ein prominentes Beispiel neben Frank Thelen, der ja gesagt hat, also er hat auch Wirecard gehabt, er hat mit Wirecard viel Geld verloren, das ist ein Totalverlust. Ich glaube, es waren 5% seines Portfolios, aber gleichzeitig hat Frank Thelen ja auch Tesla. Ja, und dann haben sie halt eine Aktie, die sich verfünffacht hat und eine ist ein Totalverlust, ist unterm Strich immer noch ein ganz guter Wertgewinn. Entscheidend ist halt, dass man dann nicht irgendwie einen Klumpen hat von einer Aktie 50% des Gesamtportfolios. Ja, und das natürlich auch so ein hochspekulatives Portfolio nicht dann alles ist, inklusive Notgroschen. Solange das alles eine kleine Portion ist, man nutzt das, um auch im Wirtschaftsleben dabei zu sein, so ein bisschen zu partizipieren, Entwicklungen zu verfolgen, ist das alles fein. Ja? Solange Anleger mit dem, was sie dort machen, sagen, okay, zur Not ist es halt wirklich weg. Es kann passieren, aber es ist nur ein ganz kleiner Teil. Und ich habe Spaß dran, kann immer über Zeitökonomie sprechen, das ist ein ganz anderer Punkt, aber wichtig ist, dass man sich damit nicht ruiniert, wenn das mal weg ist.
Mhm. Okay, das heißt aber, Ihre Prognose wäre, dass dieser Zockerteil tendenziell wieder ein bisschen runtergehen wird, sobald die Märkte wieder ein bisschen sich beruhigen.
Ja, also wir haben es immer gesehen, dass solche extrem spekulative Geldanlage so in Wellen kommt. Ja, und das war jetzt mal eine Aufwärtswelle und das wird sich wieder ein bisschen beruhigen. Viel, viel wichtiger ist, dass wir sicherlich durch Corona und durch das ganze Umfeld, dass Leute sich damit beschäftigt haben, eine neue Basis erreichen bei denen, die Aktien, egal in welcher Form, ob jetzt Aktien langfristig so gehalten über einen Aktiensparplan oder über einen ETF oder über einen Fondssparplan, dass die Aktien als ein Element der eigenen Vermögensverwaltung, des Vermögensaufbau, der Vermögensbildung und auch der Altersvorsorge ansehen. Und wenn uns das gelingt, das zu halten, dann hat das richtig viel geschafft.
Ein anderer Wert, der gerade steigt und der unsere Hörer und Leser sehr interessiert, sind die Kryptowerte. Ich hatte in Ihrem Blog gesehen, dass Sie sich da das auch ab und zu neugierig anschauen. Was ist da Ihr Blick aktuell drauf?
Naja, mein Blick ist ja zunächst mal, ne, Generation Weltscheibe, dass ich für Technologie mich durchaus interessiere. Häufig mit offenem Mund sehe, was alles möglich ist. Mein Blick auf Kryptowährungen ist stark konzentriert auf Bitcoin, weil es einfach nur mal die größte ist. Ich mag etablierte Sachen und es scheint einen gewissen globalen Konsens in einer gewissen Community geben, die auch wächst, dass Bitcoin eine Möglichkeit der digitalen Wertaufbewahrung ist. Ich weiß noch, dass ich letztes Jahr mal bei Twitter eine ganz spannende Diskussion darüber hatte mit jemandem, der gesagt hat, das ist ja eigentlich ist es digitales Gold. Ich sage, naja, ist ja lustig mit dem digitalen Gold. Du brauchst halt nur Akku am Handy und du brauchst Netz. Ne? Wenn du nicht rankommst an dein digitales Gold, dann nutzt es dir auch nichts. Und dann war ich jetzt plötzlich im März, April in der Situation, dass ich zwar physisches Gold besitze, dieses Gold aber in der Schweiz im Tresor liegt. Und ich bin ja eigentlich auch nicht so dran gekommen. Ne? Und da habe ich natürlich schon gedacht, also irgendwie, ja, ist das eine Geschichte, die man nicht so eindimensional anschaut. Ich habe einfach gedacht, weil das, ich finde es interessant, ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich baue mir jetzt einfach mal so eine kleine Bitcoin-Position auf, ganz normal. Nach Cost Average, um es einfach zu verfolgen. Wobei meine eigentliche Hoffnung natürlich, das hätte sich jetzt wieder extrem abgedroschen an, weil das so eine Phrase ist, nicht auf Bitcoin und den Währungen liegt, sondern auf den Anwendungen, insbesondere der Blockchain. Insbesondere in einem Bereich, weil der mir halt sehr, sehr nah ist. Das ist alles, was mit Wertpapierverwaltung zu tun hat. Also diesen Umstand, den wir immer noch machen mit Clearstream Banking, Giro-Sammelverwahrung, dieser mühsamen Abrechnung von Fractional Shares, Aktionärsregister. Wenn ich sehe, was das kostet, auch für die Emittenten von Aktien, wie hoch der Aufwand ist bei Depotüberträgen, wie lange das auch dauert, eine US-Aktie, die ich bei einer deutschen Bank A habe, zu einer deutschen Bank B zu übertragen. Da muss ich sagen, da kann ich nur hoffen, dass da endlich mal Disruption in Gang kommt und dass man auch solche Eigentumsrechte, ähnlich wie das ja schon bei Anleihen ist im Gläubigerbereich, aber dass man dieses dingliche Eigentum, da gibt es jetzt Initiativen, auch mal über Token verprüfen kann. Das wäre ein Fortschritt.
Da gibt es ja im Moment auch eine Bestrebung, zum Beispiel mit dieser Krypto-Verwahrlizenz. Da tut sich ja einiges in Deutschland.
Genau, und ich glaube, auch da werden wir wie in vielen anderen technologischen Prozessen jetzt eine Beschleunigung reinkriegen, weil einfach mehr vom Leben online jetzt stattfindet und da auch durch Corona eine ganz andere Sensibilisierung eingetreten ist. Und ich hoffe halt wirklich, dass der Gesetzgeber jetzt auch die notwendigen Schritte dafür ergreift. Also die Referentenentwürfe liegen ja jetzt, dass man da mehr machen kann. Ich hoffe, dass das wirklich beschleunigt wird. Weil es wäre natürlich auch auf diesem Weg für viele Anleger sehr, sehr hilfreich, weil es wird auch nochmal Kosten senken. Und alles, was Kosten senkt, kommt am Ende der Rendite zugute.
Wie viel steckt dann von Ihrem Geld in Bitcoin?
Also ich habe das in meiner Kolumne auch geschrieben, das wird, wenn ich diesen Cost Average jetzt über planmäßig ein Jahr durchgezogen habe, wird es etwa 1% meines liquiden Gesamtvermögens sein. Ja, also das ist wirklich für mich eine Beimischung, wobei ich auch gezeigt habe im Rahmen meiner Serie, dass retrospektiv in den letzten 3 Jahren, die ja jetzt gar nicht per Saldo so überragend dann für Bitcoin waren, also alleine mit so einer 2-3% Beimischung, das Chance-Risikoprofil eines klassischen Aktien-Anleihen-Portfolios sich dadurch verbessert hat, ja, weil es eben nicht korreliert.
Alles klar. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.